Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Maschibum. Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudafunks, dem Freien Radio Rhein-Neckar.
Der Podcast heißt Geschichten aus dem Bunker. Aber im Bunker befinden wir uns heute nicht, sondern in der Wohnung von Carla Spargerer im Mannheimer Stadtteil Waldhof. Es geht in unserem Podcast um Geschichte, um Mannheimer Geschichten und heute um die Geschichte von Carla Spargerer. Mein Name ist Harald Stockert, ich bin der Leiter des Archivum und freue mich sehr, mit Ihnen, Frau Spargerer, heute ein Interview führen zu dürfen. Und dieses Interview wird uns in dunkle Zeiten zurückführen, in eine dunkle Epoche der Mannheimer Geschichte, in die Zeit des Nationalsozialismus. Und Sie, Frau Spargerer, haben diese Zeit ja erlebt. Sie sind, das darf man sagen, Jahrgang 1929 und damit, wenn man nachrechnet, 94 Jahre alt, aufgewachsen hier im Stadtteil Waldhof, dem Arbeiterviertel von Mannheim. Und wenn wir in die Zeit des Nationalsozialismus zurückgehen, so gab es hier trotz Unterdrückung, ja, kommunistisch, ja, widerständig denkende Menschen, die Widerstand gegen das Regime geleistet haben. Und ich möchte jetzt im Gespräch heute mit Ihnen einsteigen mit einem bestimmten Datum, ein Datum, das eine große stadtgeschichtliche Bedeutung hat. Deswegen, Frau Spargerer, wie haben Sie den 15. September 1942 erlebt?
Ja, also da muss ich erst mal vorausschicken. Meine Großmutter gehörte zur Lechleider-Gruppe und wir waren alle mit der Familie Lechleider befreundet. Allerdings an den Herrn Lechleider kann ich mich nicht erinnern, aber der war zu der Zeit oft mal inhaftiert oder hat auch wieder gearbeitet. Aber bei Frau Lechleider bin ich als Kind ein- und ausgegangen. Die wohnten in der gleichen Straße wie wir. Und am 15. September frühmorgens kam Frau Lechleider zu uns und ich wurde an eine Plakatwand geschickt. Ich sollte lesen, was in der vergangenen Nacht passiert war. Da war ein großes rotes Plakat, das kann man heute noch sehen.
Das haben wir auch im Archivum, ja?
Ja. Und immer wenn ich das Plakat sehe, bekomme ich eine Gänsehaut. Da standen viele Namen drauf. An erster Stelle stand der Georg Lechleider. Es standen aber auch einige drauf, die ich persönlich gut kannte, die Kinder hatten. Wir gingen zusammen in die Waldhofschule, zum Teil in die gleiche Klasse. Das war der Jakob Faulhaber oder der Max, ja. Fällt mir nicht ein. Und alle, die auf diesem Plakat standen, wurden durch das Fallbeil ermordet. Und das musste ich dann meiner Großmutter, der Frau Lechleider, die bei uns zu Hause saßen, erzählen. Ich war damals knapp 13 Jahre alt und wie heute 94. Und trotzdem, wenn ich daran denke, spüre ich noch, wie das war. Wir saßen in unserer Küche, Frau Lechleider, meine Großmutter, meine Mutter und ich, und wir weinten. Wir versuchten zu trösten. Ich war noch so jung, aber ich wusste, dafür gibt es keinen Trost. Und deshalb versuche ich heute darüber zu sprechen, gegen das Vergessen.
Ja, versuchen wir das Ganze mal historisch einzuordnen. Es gab in Mannheim eine kommunistische Widerstandsgruppe um Georg Lechleider. Ja. Georg Lechleider war früher während der Weimarer Zeit Landtagsabgeordneter der KPD, kam dann 1933 in sogenannte Schutzhaft, sprich ins KZ, über mehrere Jahre und auch andere. Und mit anderen, mit Jakob Faulhaber und auch noch Rudolf Langendorf und Max Winterhalter. Genau, der Name hat uns vorhin gefehlt.
Georg Lechleider war ja aber auch Landtagsabgeordneter. Ne? Er war erst Stadtrat und dann war er Landtagsabgeordneter. Und erst dann, nach 1933, wurde er ja gleich abgesetzt, wie alle anderen Kommunisten aus. Ich kannte viele Kommunisten. Ich bin ja, und ich weiß, dass ich als Kind mal gedacht habe, was haben denn die Leute gegen Kommunisten? Das sind anständige Leute, die waren gut zu uns Kindern. Die haben sich mit uns beschäftigt, wir haben Spiele gemacht. Ich konnte als Kind nicht begreifen, meine Großmutter war eine herzensgute Frau, warum soll die schlecht gewesen sein. Meine Großmutter hat mir auch erzählt, bei uns ist viel erzählt worden, sie hat mir auch erzählt, dass sie durch Armut zur KPD gekommen war. Sie wurde früh Witwe, hatte 6 Kinder, 4 Söhne, 2 Töchter. Meine Mutter war die Älteste. Sie hatte eine winzig kleine Rente. Sie sagte mir immer, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Aber sie war eine starke Frau. Sie hat ihre Kinder allein großgezogen und war während der Weimarer Republik Stadtverordnete, also heute würde man sagen, sie war im Stadtrat. Außerdem hat sie im Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg, war sie Straßenbahnfahrerin. Sie hat sogar eine Ausbildung als Fahrerin gemacht. Allerdings, als dann der Krieg aus war, mussten die Frauen wieder weg. Da kamen Männer nach Hause. Aber man hat schon gesehen, sie hat Mut gehabt. Und das, also, meine Großmutter ist für mich ein großes Vorbild.
Vielleicht noch kurz nochmal zu Lechleiter und seine, ja, seine Freunde, seine, die anderen Widerstandskämpfer nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941, ja, haben die ja angefangen, eine Zeitung herauszugeben, den Vorboten. Ja, ja. Haben Sie diese Zeitung, also die war illegal, die wurde verbreitet in Mannheim, aber auch in der Umgebung, soll auch Exemplare bis ins Ruhrgebiet gewandert sein. Haben Sie diese Zeitung selber als Kind gesehen?
Nein. Also da waren meine Mutter und meine Großmutter sehr vorsichtig. Ich habe den Vorboten erst vor einigen Jahren zu lesen bekommen. Und zwar, aber was ich weiß, habe ich aber auch erst nach dem Krieg erfahren, als meine Großmutter inhaftiert war. Die war ja, die ist ja 1936 zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt worden. Und als meine Großmutter fort war, erstens mal mussten wir sofort ihre Wohnung räumen, die hat in der Gartenstadt gewohnt. Als sie zurückkam nach 18 Monaten, da war sie hier bei meinen Eltern. Ich habe dadurch eine sehr starke Bindung zu meiner Großmutter gehabt. Und dann später nach dem Krieg habe ich aber dann erfahren, in der Zeit, in der meine Großmutter inhaftiert war, war hier bei uns oft Hausdurchsuchung. Später nach dem Krieg habe ich dann erfahren, bei uns waren als ganz kurz Flugblätter gelagert. Aber da, die mussten ganz kurz, die waren überall und konnten sie ja hauptsächlich in den Betrieben verteilen. Aber davon wusste ich im Krieg nichts. Ist ja klar, meine Eltern haben furchtbar aufgepasst, dass ich nichts erfahren habe. Denn wir haben dann einen Lehrer gehabt, ein überzeugter Nationalsozialist. Wenn der irgendwie was schon einen Verdacht hätte, hätte der mich sicher ausgefragt. Er hat zum Beispiel was gemacht, was er bei keiner meiner Schülerinnen, wir waren ja nur Mädchen, ich war eine Schülerin, anständig, gut und frech überhaupt nicht. Und jedes Mal, wenn der an mir vorbeiging, ich habe geschrieben, hat er die 2 Finger genommen, hat mir die Wangen, ich habe immer ein bisschen rundes Gesicht gehabt, und hat mir das gedreht, bis ich geweint habe. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, hat es meine Mutter ja gesehen. Dann hat sie gesagt, was ist denn da? Dann habe ich gesagt, das war der Lehrer. Wissen Sie, was meine Mutter gesagt hat? Da hast du vielleicht nicht aufgepasst. Aber meine Mutter hat es gewusst, warum. Aber was wollte sie machen? Das hätte er ja nie zugegeben. Aber das ist mir viel später, ist mir das gekommen, warum hat er es bloß bei mir? Übrigens, die Anne Faulhaber war auch bei mir in der Klasse und so. Immer wenn er zu mir gekommen ist, hat er mir das, und das tut weh.
Logisch, ja.
Das hat man noch gesehen, ja, wenn ich nach Hause gekommen bin. Mhm. Aber auf dem Waldhof war die KPD so stark. Jeder wusste, wer Kommunist war, aber untereinander hat man das niemand. In der Klasse, meine Klassenkameradin, wie gesagt, war ich ein paar dabei, wo die Väter fort waren, da hat man das nie gemerkt. Auch die Erwachsenen haben mich das nie. Ich habe gute Freundinnen gehabt. Die Eltern waren keine Nazis zum Glück, also, aber die haben mich das nie spüren lassen, dass der Waldhof war tolerant.
Ja, also Verhaftungen gab es in der Tat, verschiedene Wellen im Dritten Reich.
Ja.
Und die Lechleiter-Gruppe, die, ja, wird verraten oder fliegt auf, darüber streitet man im Februar 1942, ja, und da werden noch viele andere verhaftet.
Ja, ja.
Haben Sie das mitgekriegt? Weil das war ja noch ein halbes Jahr vor diesen Todesurteilen, vor der Vollstreckung.
Ja.
Haben Sie diese Verhaftungswellen mitgekriegt? Hat es auch Ihre Familie dann tangiert?
Also meine Mutter und mein Vater, der ist ja dann erst 39 eingezogen worden, die haben das schon mitgekriegt. Also ich als Kind in dem Maß nicht, aber ich wusste zum Beispiel, gegenüber bei uns war der Ernst Hahner, da wusste ich, der gehört dazu, der hat bei Bubenreuther gearbeitet und wir haben inzwischen eine Gastwirtschaft gehabt, direkt wo diese Werkswohnungen sind und plötzlich war der Ernst Hahner fort und der hat einen Sohn gehabt, der Ernstl und die Loni, dann wusste auch ich, die sind verhaftet worden, das wusste ich schon. Aber ich muss immer wieder sagen, meine Eltern und meine Großmütter waren sehr, sehr vorsichtig, weil die Nazis haben ja keine Hemmungen gehabt, die haben auch Kinder aus. Ich sage Ihnen, als wir am Reichspogrom Nacht in F3 waren und in F2, hat ja die Synagoge gebrannt, wo wir raus sind, habe ich gehört, wie mein Vater gesagt hat, die haben gesprengt. Da war ein SA-Mann vor der Tür gestanden und hat neben sich ein Schild gehabt. Darauf stand in Süderlin-Schrift Besichtigung 10 Pfennig. Und dann habe ich sehr laut gerufen, erst machen die alles kaputt und dann wollen sie noch Geld dafür. Ich weiß noch, dass mir meine Mutter ganz fest den Mund zugehalten hat. Die hätten meine Eltern verhaftet, erstens mal dann Mutter ging. Und mich hätten die scheinbar in ein Kinderheim. Also die Nazis haben auch vom Kind nicht Halt gemacht. Aber ich glaube, in der Waldhofschule war außer unserem Lehrer, dieser Lehrer Filsinger, ein überzeugter Nationalsozialist. Es kam nur in Uniform in die Schule. Und ach, das war auch interessant. Ein Schüler hat mich mal gefragt, musste man im Krieg auch in die Schule? Und das war sehr interessant. Die wenigsten Menschen machen sich Gedanken, wie viel Schulbildung in einem Krieg verloren geht. Der Krieg begann und alle junge Lehrer waren weg. Über Nacht eingezogen. Lehrerinnen gab es fast keine. Das habe ich auch viel später erst erfahren. Wenn Lehrerinnen heirateten, mussten sie den Schuldienst quittieren. Die sollten zu Hause bleiben, sollte kleine Nazis kriegen. Wir haben an der Waldhofschule nur zwei Lehrerinnen und das waren die Handarbeitslehrerinnen. So, jetzt waren die jungen Lehrer fort, dann mussten die Alten holen, die Pensionierten. Und ich sage oft an den Schulen, eure Eltern gingen auf die Barrikaden. Die würden das nicht, was wir erlebt haben. Also da waren zwei Lehrer, der Lehrer Ziegler und der Lehrer Filsinger. Der Lehrer Ziegler war ein guter. Der hat 4 Klassen gehabt und der Filsinger auch 4 Klassen. Rechnen, schreiben, lesen. Zu mehr hat es da nicht gereicht. Aber unser Geschichtsunterricht bei diesem Nazi war jeden Morgen der Wehrmachtsbericht. Der kam rein, schrie Heil Hitler und hat dann gesagt, wo unsere siegreichen Truppen vorgedrungen sind und was die erobert haben. Nur von vielen Toten. Da hat er nie etwas. Und der hat sich aber nach dem Krieg gleich erschossen. Der hat es also nicht ertragen, dass es keine Nazis mehr gibt. Aber nachgetrauert habe ich dem nicht. Wirklich nicht, weil ich wusste, was für ein übler Nazi das war.
Ich stelle mir das ja recht schwierig vor oder eine schwierige Situation für Kinder und Jugendliche im Dritten Reich, die einerseits eine familiäre Bindung haben, familiäre Wertvorstellungen werden da vermittelt und in der Schule, aber auch in diesen anderen Organisationen wie Bund Deutscher Mädel, BDM, da werden ihnen ganz andere Weltbilder vermittelt und auch im Freundeskreis möglicherweise kursieren die. Also war das für Sie dann so ein Spagat oder war das, wie war das? Hatten Sie ganz klar den Trichter, die Nazis sind schlecht oder waren Sie da selber als ganz junger Mensch am Zweifeln? Also auf das wird es ja angelegt.
Das ist jetzt interessant, weil da muss ich sagen, in den Bund Deutscher Mädchen wussten wir ja, habe Uniform tragen müssen. Meine Großmutter ist bald schlecht geworden, wie die mich in einer Uniform sah. Aber das mussten wir. Aber da war ein Unterschied. Ist mir auch vielleicht später, als ich ein bisschen älter war, erst aufgegangen. Der Bund Deutscher Mädchen, uns hat man nicht so gedrillt wie die HJ. Die Hitlerjugend, die sind schon gedrillt worden ab 10 Jahren. Mit 10 Jahren mussten wir da einziehen. Also einmal, ich glaube, Mittwoch oder Samstag, weiß ich nicht mehr, haben wir, aber bei den Mädchen, die wollten das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das wirklich gewollt war, auf eine andere Art machen. Wir haben Spiele gemacht. Also das war schön. Ich kann mich auch gar nicht erinnern. Und ich war ja hellwach, ich hätte schon gemerkt, meine Großmutter hat mich ja immer gefragt, was erzählen die dir? Also uns Mädchen hat man irgendwie in Ruhe gelassen. Wir sollten ja, wir sollten zu Hause bleiben, wir sollten Kinder gebären. Das war viel wichtiger. Aber den Buben, ja, die sind schon gedrillt worden mit 10 Jahren. Als der Krieg aus war, wir waren 1900, Jahrgang 29, Jahrgang 28, und das waren ja Freunde von uns, die sind noch eingezogen worden. Aber nicht für an die Front, doch, Front war ja überall. Die mussten Schanzen oder was, Gräben ausgraben. Also die waren... Also in der HJ könnte ich nichts Negatives sagen, wirklich nicht, weil die haben uns eigentlich politisch irgendwie ein bisschen in Ruhe gelassen. Aber wie gesagt, wir haben öfters einmal, auf was auch viel Wert gelegt wurde, ist in der Schule die Handarbeit. Also die haben schon gedacht, das müssen gute Hausfrauen werden, nicht? Ja, ja. Die haben alles mit Überlegung gemacht, bis ins letzte Detail wussten die, was sie machen.
Also wenn ich Ihnen so folge, dann zeigt sich mir ein Bild von einer Person, von einem jungen Mädchen, das eine eindeutige politische Zuordnung hat. Ja. Also Zweifel gab es bei Ihnen da nicht, wenn da praktisch die Umgebung und Radio, die Medien, alle im Tenor der NS-Propaganda funktionieren. Also bei Ihnen war das Elternhaus das Maßgebende, das hat Sie so eingeimpft.
Das war meine Großmutter. Also meine Großmutter, die, ich habe ja gesagt, die bis ins hohe Alter sehr politisch war, da sage ich auch nachher noch was dazu. Aber die hat mir von vornherein immer gesagt, du musst es nicht glauben. Und meiner Großmutter habe ich mehr geglaubt, wie denen im Hakenkreuz. Ich habe auch immer Zeitung gelesen, ich lese noch immer Zeitung. Dann hat sie immer gesagt, aber das stimmt nicht. Und was mich damals auch in der Zeitung so furchtbar empört hat, war diese Schimpfe gegen die Juden. Und wir hatten ja viele jüdische Freunde, meine Eltern. Und wissen Sie, das war etwas, was mich beschützt hat vor dem Nationalsozialismus, weil ich die Leute, Menschen kannte, befreundet war. Und dann habe ich gewusst, die Nazis lügen. Das hat mir meine Großmutter morgens schon erzählt, wenn ich aufgestanden bin und abends, wenn ich ins Bett bin, wieder. Und meiner Großmutter habe ich das geglaubt. Ja, also,
damit würde man sich fast wünschen, dass es noch mehr solche Elternhäuser oder Großelternhäuser gegeben hätte, ja? Weil die Jugend wurde ja schon... Ja. Vereinnahmt und ideologisiert. Aber Sie haben jetzt ein gutes Stichwort gegeben. Über Antisemitismus wollte ich tatsächlich mit Ihnen auch noch reden. Das ist ja so ein bisschen das Fundament des Nationalsozialismus. Oder heute würde man sagen, der Markenkern, in dem man alles, was schiefläuft, was erklärungsbedürftig ist, auf eine angebliche Weltverschwörung der Juden zurückführt. Ja. Und das Schlimme ist ja, dass das sich dann auch in Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen vor Ort hier in Mannheim erstreckt hat. Wie haben Sie das erlebt? Sie sagen, Sie haben Jüdinnen und Juden im Bekanntenkreis gehabt. Wie haben Sie die Diskriminierung vielleicht noch vor 1938, also vor der Synagoge, wie haben Sie das erlebt?
Ja. Da habe ich auch ein Erlebnis, das ich nie vergessen kann. Und das ich jetzt vor einem Jahr über das Maschifum etwas Wunderschönes erfahren habe. Ja. Und das tut mir so gut. Also es gab ja, meine Eltern haben ja nicht nur die beiden Schwestern, Fräulein Kallebach hat man da gesagt, war zu den Schwestern, die waren nicht verheiratet. Aber da gab es halt noch viele jüdische Familien, die wir kannten. Und wir hatten eine Gastwirtschaft. Ja, das war aber 39. Also jedenfalls kannten wir dann noch eine Familie, der Meier hieß der. Und ich habe immer gedacht, der Herr Meier muss was mit Schuhen gehabt haben. Der Herr Meier hat einen Sohn gehabt und das war der Ferdinand. Ich habe jetzt gemerkt, er war viel älter wie ich. Das ist mir damals gar nicht so klar geworden. Aber den Ferdinand kannte ich gut. Wir waren oft bei den Kallenbachs.
Das waren die Arbeitgeber?
Das waren die Arbeitgeber, also ich frage.
Genau, die Kallebachs, die beiden Frauen waren die Arbeitgeber ihres Vaters. Also der hat praktisch beim jüdischen Geschäft, Firma gearbeitet.
Ja, die waren die Inhaberinnen, die Helene und die Elise Kallenbach. Aber meine Eltern waren befreundet, denn ich war ja sehr oft bei ihnen in der Wohnung. Wieso das war? Ich habe gern Matze gegessen, ganz dünnes jüdisches Brot. Ja. Also da war der Ferdinand und dann kam die Reichspogromnacht und das alles und die waren weg. Und der Ferdinand war auch weg und der Herr Meier. Und da habe ich jetzt mein Leben lang, habe ich immer wieder mal an den Ferdinand denken müssen und habe gedacht, wie wird es dem gegangen sein? Und stellen Sie sich vor, ich war bei euch im Archivum und habe das dann erzählt. Und am nächsten Tag haben die mir was zugeschickt. Der Ferdinand Meyer mit der Familie, die sind weggekommen. Und, also, ich kriege Gänsehaut, es war wirklich so, der Herr Meyer hat wirklich was mit Schuhen zu gehabt. Ganz genau wusste ich das nicht mehr, aber mir war immer Schuhe und Meyer. Mhm. Und die sind, ich glaube, nach Argentinien. Und der Ferdinand hat dort eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, ein Zimmergeschäft hat er gehabt und hat ein gutes Leben gehabt. Wo ich das gesehen habe, habe ich angefangen zu weinen. Das war so ein schöner Tag für mich. Und immer, wenn ich wieder dran, auch jetzt, kriege ich immer wieder Gänsehaut, weil ich immer gedacht habe, der Ferdinand hat es nicht erlebt. Warum? Ich werde den Ferdinand, vielleicht war es die erste. Ich war ja noch sehr jung, aber irgendwie war der mir am Herzen gelegen. Übrigens, wo ich dann gelesen habe, das war viel älter wie ich, aber das merkt man. Ich habe schon Bärschwäche für ältere Männer. Mein Walter war 11 Jahre älter wie ich. Ja, und wo ich dann gesehen habe, wusste ich auch gleich, der ist es. Der ist es, ja, ja. Aber dann, wo die alle weg waren, da habe ich eigentlich auch nicht so viel Erinnerung.
Entschuldigung, wenn ich frage, haben Sie diesen Deportationstag nach Gürs, haben Sie da eine Erinnerung dran?
Nein.
Wo die in Mannheim am Hauptbahnhof zusammengetrieben wurden und dann in die Züge verfrachtet, um nach Gürs transportiert zu werden?
Nee, das weiß ich nicht. Aber was ich sehr gut weiß, war der 10. November 1938, als wir vom Waldhof in die Stadt fuhren, sind dort am Marktplatz ausgestiegen und haben dann, da war ich ja 9 Jahre alt, haben gesehen, wie sie da die Bilder, Bücher, alles runtergeschmissen haben. Und was ich da ganz genau weiß, was ich gesehen habe, wie sie Männer und Frauen abgeführt haben. Und zwar war da hinten dran ein Pelzhaus Schwänzke. Das war, wenn man am Marktplatz steht, in EG2, das war noch nach dem Krieg. Also da war die Kolonne. Und man hat gesehen, die haben eine Tasche oder einen Koffer in der Hand gehabt und sind da abgeführt worden. Und dann erzähle ich immer hauptsächlich unter Erwachsenen. Sage ich, vielleicht denkt mancher von ihnen, die war ja noch ein Kind. Aber wenn man in einer Diktatur aufwächst und noch in einer verfolgten Familie, ist man viel früher reif wie ein Kind heute. Das ist kein Vergleich. Gut, es gab sicher Familien, wo die Nazis waren, da haben die Kinder das ja nicht. Aber wir in der verfolgten Familie, wir waren früher reif. Uns hat es wehgetan. An was ich mich auch erinnere, wenn wir in die Stadt sind, aber da ist man ja nicht so oft in die Stadt. Mhm. Wir mussten auf den Waldhof laufen, wir waren ja arme Leute. Aber immer wenn ich, hauptsächlich Männer, die sehe ich heute noch vor mir, wenn sie hier ihre Tasche unterm Arm hatten, dann wusste ich, da unten haben sie den Judenstern. Und das hat mir als Kind schon wehgetan. Und dann gibt's noch was ich aber nicht mehr so genau weiß, aber vielleicht können wir es im Maschivo mal. Ich meine immer, mein Vater hätte mir mal erzählt, die haben sogar ihren Vornamen genommen, bekommen. Die Frauen mussten immer Sarah heißen und die Männer Ignaz oder wie haben
Israel.
Israel, ah ja. Ja, jetzt weiß ich, dass es stimmt, gell? Mhm. Da, es gibt ja so Sachen, die mit 94 auch nicht mehr so genau. Und ich fand es so furchtbar, wenn man sogar seinen Namen genommen bekommt. Und ich habe ja die ganze Zeit, wenn ich an den Schulen war, habe ich so gegen das Ende zu immer gesagt, ich habe keine Angst. Ich habe auch keine Angst vor der AfD. Ich darf das nicht mehr sagen. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der AfD. Wenn ich jetzt in der Schule bin, dann sage ich immer, ich hätte nie geglaubt, dass ich an meinem Lebensabend so etwas erleben muss. Und dann frage ich mich immer, wer sind die Menschen, die AfD wählen? Es sind noch keine 100 Jahre her, da hat man Männer und Frauen, die keine Nazis sein wollen, erschossen. Und es sind noch keine 100 Jahre her, da hat man im Land der Dichter und Denker, wie so viele theatralisch sagen, 6 Millionen Menschen ermordet. Das kann man doch nicht vergessen. Ich begreif's nicht. Und deshalb schicke ich immer wieder einen Appell nach Berlin und an alle demokratischen Parteien. Und außer der AfD sind es demokratische Parteien. Hört endlich auf mit euren Streitereien und Schuldzuweisungen. Merkt ihr denn nicht, dass das Wasser auf der Mühle der AfD ist? Zieht endlich an einem Strang. Und ich sage Ihnen, seid bereit, Kompromisse zu schließen. Es ist doch keine keine Schande. Im ganzen Leben muss man Kompromisse schließen. Ich sage immer, selbst in einer guten Ehe. Ich war 68 Jahre mit meinem Walter verheiratet. Mir war nicht immer einer Meinung. Aber wir haben uns zusammengefunden und haben Kompromisse geschlossen. Und unseren jungen Abgeordneten, denen gebe ich den guten Rat. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie das war in der Weimarer Republik, dann setzt euch hin und lest ein Buch, aber nicht googeln. Lesen müsst ihr, was man liest, behält man besser.
Oder ins Archivum gehen.
Oder ins Archivum gehen. Das kommt bei mir hin noch. Und wenn wir dann wieder wissen, wie Weimar geendet hat, dann werdet ihr endlich schlau. Und dann kommt bei mir überall, und was ich euch jetzt gesagt habe, an den Schulen auch, das könnt ihr noch viel, viel besser erleben, wenn ihr ins Archivum geht. Ich sage, wir haben hier in Mannheim ein wunderbares Stadtarchiv. Und das Stadtarchiv, war ein alter Bunker unterhalb der Jungbusbrücke. Immer wenn ich da reingehe, freue ich mich. Und dann denke ich immer, man hat nichts Besseres aus dem alten Bunker machen können, wie ein so tolles Stadtarchiv. Sag ich, und wisst ihr, dort wird vieles aufgehoben, was für die nächsten Generationen wichtig ist. Die heutige Generation und die nächste, die müssen dafür sorgen, dass nicht erst wieder Bücher und dann Menschen verbrennt werden.
Ich finde, das war ein hervorragendes Schlusswort. Und Sie haben ja absolut aus dem Herzen gesprochen, liebe Frau Spargerer, auch mit der Werbung für das Archivum. Wir haben Dauerausstellungen, das vielleicht noch zur Erläuterung. Die Dauerausstellung zur NS-Geschichte lautet: Was hat das mit mir zu tun? Und sie ist dienstags bis sonntags geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Ich kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen, unser Haus zu besuchen. Bedanke mich nochmal bei Ihnen, Frau Spargerer, für dieses wunderbare, lebhafte und auch sehr engagierte Interview, das doch sehr viel Farbe auch in eine düstere, traurige Zeit bringt und zeigt, wie die Menschen damals dort gelebt haben. Vielen Dank.
Geschichten aus dem Bunker, der Podcast. Aus dem Maschibum. Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudafunks, dem freien Radio Rhein-Neckar.